nachdem wir mit der Kamera auch wissen, dass der Residenten und Hausherren und so einleitende Worte sprechen wollt, gibt es noch keine einleitenden Worte? Ja, wir fangen an. Agenda, irgendwie so bis 6 oder was. Dann wird der Peter Häusl sich den Spielvortrag halten. Ja, 1930 dann so schön, so viel Event. Ich habe keine Ahnung, ob wir Pausen brauchen, wir werden sicher Pausen brauchen. Ja, und das Ganze hätte ja eigentlich irgendwie ein Workshop sein sollen. Dazu sind wir ein bisschen zu viel Leute. Das heißt, mit Hands-on wird es so realistischerweise recht wenig werden, aber Fragen immer überall in jeder Zeit. Ja. Kann man das gut genug lesen, kontrastmäßig? Während der Firma an. Ist über mich, beschäftigt mich, glaube ich, seit 1992, mit 1998, 1997 und so. Habe 94 angefangen bei der PING, technisch das ganze Ding aus dem Boden zu stampfen, habe mir da quasi ja, die Sysadmin Receiving End auf der Ladseite der Security angeschaut, weil nachdem wir der erste kleine Provider waren, hat der Ball ergeben, dass ein bisschen austoben wollten. Und 97 bin ich zur Firma Xsoft gegangen, in die Security-Abteilung, die damals mit mir bestanden hat. Und ja, was machen wir dort? Security Check, Security Audits, also ja, Systeme überprüfen, schauen, ob man einbrechen kann. Firewalls drumherum und Security Consulting, da diverses drauf. Ja, und ein Gründungsmitglied bin ich auch noch. Gut, ein paar grundlegende Fragen. Ich muss immer aufschauen, weil die sich auf meiner Liste liegt. Was ist Security? Da gibt es diese drei beliebten Buchstaben CIA, Confidentiality, Integrity, Availability, also Vertraulichkeit im Prinzip nur die Leute, die Daten wirklich haben dürfen, sollen Zugriff haben. Integrity, die Daten sollen auch so bleiben, wie sie waren, wenn das eben dann modifiziert, und Availability, also Verfügbarkeit, dass die Daten oder Assets, wie man eben so schön sagt, dass man da wirklich was braucht. Das heißt, da geht es jetzt nach den Lehrbüchern um mehr als nur Firewalls einrichten und schauen, dass keiner einer kommt, da geht es auch darum, sich zu überlegen, was man tut, wenn man ein funktionierendes Virtual Center kriegt. Es gibt Berichte von Banken, die haben gesagt, hey, das Ausgangskonzept hat funktioniert mit Ausgangskonzentrum. Also, ja. Dazu gibt es nämlich auch einer von den Kollegen, die wir jetzt unterstützen, die Zahl bei diesem Bombenanschlag als Virtual Center vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, sind 80% der Firmen oder so innerhalb der nächsten 5 weniger?
Eher 40 oder so.
Ja, doch recht relevant sind, ich glaube, in den folgenden 2 Jahren den Bauch hochgegangen, auch weil es während der Aufnahme arbeiten und so weiter und so fort ganz sicher mit ihren Daten gehabt hat. Das zum Thema Availability wird jetzt vielleicht, wenn ich mal davon ausgehe, dass da der Hauptanwendungszweck eher Home-Systeme sind, nicht so wichtig sein, man sollte sich halt überlegen, was sind denn die Daten wert, was steckt da für Arbeit drin, weil, ja, ich weiß nicht, was, wenn ich mir die Mühe mache, irgendwas zu programmieren und das ist dann weg, dann geht das am Keks. Ne? Das heißt, da gehören Thematiken wie Backup und so weiter auch dazu, die haben wir halt nicht behandelt, weil die sind, ja, nicht so ein Kernsecurity-Thema, trotz alledem. Ja, Confidentiality, da gibt es natürlich den bösen Hacker, der auf der Festplatte immer durchschnüffelt. Es gibt diese lustigen Firmen, die Files aus eigenen Dateien verschicken. Die sind auf Linux zwar im Prinzip momentan nicht interessiert, außer als Empfänger. Und mit einem DD die ersten 134 Kilobyte wegschmeißen und dann auch aus das File. Ja, da kann man seine Neugier befriedigen, was die Leute so an Dateien herumliegen haben. Ja, weil man nichts wirklich Interessantes kriegt. Grundsätzlich sind solche Geschichten natürlich auch unter diversen Unix-Systemen möglich, weil, ja, wenn die Leute so dumm sind, dass ihren Mailern irgendwas executed starten, dann kann das mit den Rechnungsbenutzers laufen. Ja, warum brauche ich Security oder warum brauche ich Security, wenn ich jetzt, weiß ich was, an meinen Telekabelanschluss meine Linux-Box dranhängen, kann ich mir ja denken, bei mir ist eh nichts drin. Das Problem ist bloß, es gibt nicht nur die, die sagen, ich weiß nicht, was ich betreibe, sie spielen auch schon, dann verkaufen das in 10 Millionen Dollar an die Konferenz oder so. Es gibt einerseits die Firmen, auf der E-Mail-Seite und auf der, wie soll ich sagen, Host-Exploit-Seite, Code Red, das hat vorher gegeben, den Rayman für, der ist ja nicht so eine SUSE-Version losgegangen, über ein paar bekannte Löcher der Default-Installation. Sowas kann man treffen, die bisherigen Firmen haben zuerst keine Daten zerstört, aber man kriegt zumindest eine Absicherung von einem Provider, wenn der auf einmal Meldung kriegt und die Abusadresse, dass er solche Hacking-Aktivitäten von seinem System ausgeben wird. Und die andere Geschichte von ScriptKiddies, das ist so, ich komme später noch ein bisschen dazu, Typen von Angreifern, ja im Prinzip Leute, die nicht wirklich Ahnung von der Materie haben, sich unsere Scripts overladen und die dann über die Welt laufen lassen und dann meinen die, super, da ist, ich weiß nicht was. Da ist ein RPC-Stati und den knacken wir und was tun wir dann mit dem System? Löschen, ich weiß nicht was. Von dort weiterspielen, wenn sie die Debatten IAC-Bots aufsetzen, Verkehr erzeugen, was auch immer den Leuten so ihre Kampagne geht. Nicht? Insofern sage ich, und das sagt ja Frauen, wenn man sich anschaut, IDS und Firewall-Log-Files, wir haben einen großen Kunden aus dem Publishing-Bereich, einen sehr bekannten, der so eine Firewall-Log-File-Server von uns gemonitort. Ich sehe dort im Prinzip nichts anderes wie eine andere Log-File-Server. Das sind einfach Scanner, die laufen über zufällig ausgewählte IP-Adressen, suchen dort nach, was auch immer gerade aktuelle Exploits oder weniger aktuelle Exploits oder Services mit Löchern sind. Und probieren dort dann einzutreten. Insofern zieht dieses Argument, ich bin ja nicht das Finanzministerium, das ihr kann, eigentlich nicht. Ja, und der ganz wichtige Punkt steht ganz unten. Es gibt keine hundertprozentige Security. Das ist was irgendwie, was man den Leuten her großes überlassen kann, zu glauben, dass sie ganz jetzt irgendwie Geld einwerfen bei irgendeinem Firewall-Integrator, dass dann hundertprozentige Security kaufen. Es gibt keine hundertprozentige Security, rein theoretisch. Man kann irgendwie an das 99.9er anhängen, in den hier ist das übliche, die Kurve wird hinten aus steiler und jedes weitere Promille oder Subpromille wird irgendwie unverhältnismäßig teuer. Im Großen und Ganzen geht es einfach um Risk Management. Das heißt, überlegen wir, was ist das für ein Risiko? Im Prinzip, was kostet mir das, wenn meine Security verletzt wird, das kostet mir die Schutzmaßnahmen, das kostet mir den Aufwand und man weckt das auch. Das ist sowieso generell schwierig, in Geld zu fassen, aber wenn ich jetzt bei Business-Kunden bin, das ist im privaten Bereich auch schwierig, in Geld zu fassen, muss ich mir überlegen, ich weiß nicht was. Was ist denn, wenn einer meine Maschine nimmt? Wenn ich es nicht aufsetzen kann, das kostet mich, ich weiß nicht, eine Woche nehmen, zwei Wochen nehmen. Und die Schutzmaßnahmen kosten mir auf jeden Fall wenig. Zumindest gegen die üblichen Angriffe. Ja. Ich werde mich daheim wahrscheinlich nicht schützen wollen gegen Tempest, also gegen diese Abschirmung und Monitoren, die ist irgendwie aus 100 Metern Entfernung mit dem entsprechenden Equipment abhören kannst, weil du es dadurch sagst, das Risiko hast du, oder wenn du das Risiko hast, dann trittst du da jede Tür ein und damit ist es anders. Ich glaube, das ist der Gus Schneier, der große Kryptomeister, der das immer wieder sagt, Security is a process. Security ist ein Prozess, das ist eine laufende Sache. Man kann nicht hergehen und sagen, ist da die Messenzielle Security, was und das war's dann. Es verändert sich die Landschaft, es werden laufend neue Elektro bekannt, neue Angriffsszenarien bekannt. Ja, das heißt, man muss einfach schauen, dass man up-to-date bleibt. Man fängt das im klassischen Modell an mit einer Risikoanalyse, eben bis zum Papier und da wieder auch. Entscheidet sich dann darauf basierend eben über die Schutzmaßnahmen, also welche Risiken betreffen wir eigentlich, welche Schutzmaßnahmen muss ich setzen dagegen. Das kann man im privaten Bereich wahrscheinlich auch irgendwie 7-5 Minuten bei einem Kaffee durchdenken, dass man sich halt eben mit Kisten an einer On-Connection hängt, dass man sich auf jeden Fall einmal irgendeine Art von Firewalling aufzieht, dass man die Maschinen haben. dass man, also das haben wir Windows-Clients dahinter hängen, hat sich überlegt, sollte man Mail-Virenscanner installiert, dergleichen Dinge. Halt. Naja, dann implementiert man das Zeug und dann geht es dran, das zu betreiben, das heißt, das nächste Punkt dann Überwachung, Monitoring, Logfiles lesen, reagieren und eben up to date bleiben, das heißt, zu schauen, was passiert zu der Security, was sind neue Risiken, was sind neue Löcher, welche Software muss ich jetzt updaten, welche Services nehme ich jetzt ganz vom Netz, weil neue Risiken bekannt wurden, sind und so weiter. Ja, und das Ganze irgendwie back to square machen. Wenn das eine kommerzielle Präsentation wäre, dann wäre da irgendein schönes Radio mit beiden DNA übergeben. Aber ich habe keine bewerbende Präsentation. Gut, ein ganz wichtiges theoretisches Prinzip ist das Prinzip of Least Privilege. Das Prinzip des, ich weiß nicht, was, des geringsten Rechtes oder so. Ja. Da geht es einfach darum, welchen Entities auch immer, in Bezug auf Security, Usern, Prozessen, Maschinen, einmal so wenig Rechte wie möglich oder wie notwendig zu geben. Ja. Das heißt, ich werde meine Apache nicht was gut laufen lassen, weil das muss nicht sein. Halt. Ja, das heißt, sparsam mit Berechtigungen für die ganze Welt im Filesystem umzugehen, sind zu überlegen, sind die notwendig, sind die nicht notwendig. Natürlich haben wir Gruppenrechten. Nicht? Firewalls folgt daraus, ist erst einer Geschichte, was Default in iConfigure, das heißt, wenn man alles rot hat, und das Ganze überlegen, was darf man eigentlich auch gut lassen, davon möglichst wenig. Zum Beispiel Special-Use-Usern, irgendwelchen Usern für irgendwelche Dämonen, also sie an www.data-User und dann Debian für einen Apache, vielleicht an News-User und so weiter, gar kein Shell zu geben. Das heißt, ab wann irgendwer es schaffen würde einzuloggen unter diesem User, fliegt aber so wieder raus, man sollte ihm sowieso kein Passwort geben, oder das Passwort blocken. Ja. Dämonen nicht als gut laufen lassen und change-routen. Das ist also natürlich irgendwie ein bisschen schwierig mit Dämonen, die Box 2024 aufgemacht wurden, Webserver, Newserver und so weiter. Viele von denen, ja, Mail-Server sind nicht. Viele von denen sind inzwischen dazu übergangen, da ein Ende zum Beispiel einen eigenen Clan, ein eigenes kleines Set-UID-Programm, das einfach diesen 119er-Port aufmacht und den, dann die Rechte fallen lässt auf den Usual-Switch und dann den eigentlich jemand startet und dem offenen File-Descriptor übergibt, um diese Problematik zu umgehen. Was aber einen großen Serverprozess, der doch relativ schwer tust, den Code oder so eine Gewissheit zu kriegen, wo die Qualität des Codes, dass du sagst, da sind keine Löcher drin, dann kann man nicht so gut laufen. Das ist aber der Grund, dass sie es nicht gemacht haben, dass es im Sendmail oder andere Gründe zum Sendmail sind, die Löcher gemacht haben. Das ist ziemlich komplex und lauft man doch immer wieder aus Wut und lasst die Wutrechte fallen und holt es dann wieder und das ist ein bisschen cool. Ein bisschen zum Gegner, Bedrohungsbild. Intern versus externe Angreifer, also aus A-Kategorisierung, das ist jetzt, wenn es irgendwie Single-User-System hast, ziemlich bunzen, es ist nicht mehr so wurscht, wenn es da Maschine hast, wo deine Aber-Accounts drauf haben. Es ist auch nicht mehr so wurscht, wenn du eine Bürogemeinschaft hast, wo du ein Netz hast und so. Das heißt, man muss sich schon überlegen, was dürfen die Internen, was dürfen die Externen. Die Erfahrung einfach auch bei Kunden zeigt, dass intern die Sachen üblicherweise saumäßig offen sind. Dass es wirklich zum Grausen ist, weil sich keiner was pfeift und da will auch keiner anrühren, weil das eine Höllenarbeit macht und weil sich der Stress gibt, die Kollegen, dass man Sachen immer gehen, die immer gegangen sind, damit man das Passwort verwenden kann. Ja, also das ist auch ein Punkt, ne? Interne Angreifer muss man sich natürlich überlegen, sind die böswillig oder sind die Botschaft, weil ich so nur angreife und sage, nein, ich weiß nicht was, in meiner WG, das sind immer die Aber, die wollen mir keinen Schaden antun, der gut, nicht nur, was ist, wenn der irgendwie einen Fehler macht. Und ich weiß nicht was, der hat irgendwas über eine NFS mountet und macht an der falschen Stelle ein -R und das ist weg. Nicht? Wenn ich richtige Permissions gesetzt hätte, dann kennt er das nicht. Ja, ich kann ihm das gut Passwort geben, weil ich weiß, dass er damit umgehen kann, aber ich brauche das Zeichen nicht Work Right machen. Nicht. Nur so als Beispiel. Oder ich weiß nicht, was ich habe in meinem Netz daheim, hat doch leider ein paar Windows-User, naja, und entsprechend rennt er vor einen Virenscanner, der schaut, dass da gescannt wird, dass bestimmte Typen von Attachments nicht durchkommen. Weil wo es weiß man, wo die überall drauf geht. Gut, auf der anderen Seite haben wir Cracker versus Flipkiddies, also im Prinzip Leute, die ihr Handwerk verstehen, die wissen, was vorgeht, in der Lage sind, auch, wenn es vor was Neues steht, irgendwie eine eigene Lösung zu entwickeln und aktiv in irgendeiner Community eingebunden sind. Und auf der anderen Seite das Flipkiddies, also die, von denen ich schon gesagt habe, die sich einfach die Sachen aus dem Netz runterladen und ohne viel zu verstehen, was passiert, einfach anwenden. Ne? Ja, man gegen das Flipkiddies zu schützen, ist dann leicht, wenn man weiß, oder wenn die Exploits, die benutzen, published sind und es bekannt gemacht sind, weil dann sagt man, du gehst halt so ein System up to date und hat eine recht gute Chance. Ne? Nur gegen einen guten Cracker ist es natürlich schwierig, ne? Sie zu schützen gegen einen, der über das Netz kommt. Ja. Dann natürlich die ganzen automatischen Schichten, Würmer und dergleichen, die halt einfach die Menschheit losgelassen werden, dann rennen sie. Und Code Red rennt immer noch. Meine Logfiles sind immer noch zu voll von Zugriffsversuchen auf Port 80 auf IP-Adressen, wo es keine Webserver gibt. Spammer, wenn sie Sachen anti-relaying, das streife ich aber dann später nicht mehr. Die sind irgendwo auch bei den Script-Kiddies meistens daheim, so niveau-mäßig. Und probieren halt irgendwie Boxen zu finden, wo sie einen Spam drüber relayen und dann kriegst du auch wieder Arsch, was Stress hat. Das heißt, das nicht vergessen, die Maschinen relay-dicht zu machen. Ja, Beamtete und andere Schnüffler, das haben wir wieder bei Confidentiality. Da wird der Peter Holzer mit seinem BGP-Vortrag, denke ich, noch darauf eingebunden, kann man sagen, aber warum und so. Und wie? Das heißt, ja, halt schauen, dass dann keiner irgendwie die Daten abschnüffeln kann, soweit man es verhindern kann. Und natürlich der Zufall, so, dass man das zum Zufall erzählen. Ich weiß nicht, ja, das geht dann auch wieder teilweise in Richtung Availability. Was dann Hardware schauen muss, das ist ganz gut, was der Backup ausmacht. Ob es jetzt wirklich darum kümmern müsst, dass, wenn du die Wohnung abbrennt, dass deine Backup-Handel mit abbrennen, dass du deswegen beim Freund noch welche gelagert hast, ist die Frage, wie wichtig sind die Daten und für wie wichtig halt ist die Sorge um deine Daten dann, wenn deine Wohnung abbrennt. Jetzt sind wir wieder bei der Risikoabschätzung. Was ist eigentlich, da kommen wir jetzt in ein paar Punkte, wo, ja, einige Begriffe, Dinge, die man so hört im Security-Umfeld erklärt werden. Firewalls, als irgendwie das Top-Thema, denke ich, sind immer grundsätzlich auch ein Übergangspunkt zwischen Netzen mit verschiedenen Trust-Leveln, ziemlicherweise drinnen und draußen quasi daheim und das basic Internet, aber kann auch sein in Firmen zwischen verschiedenen Abteilungen, das machen eh viel zu wenige. Einfach sich zu überlegen, wo sind die Sachen, wie hart sind die Sachen, wer darf da zugreifen, wie kann ich das irgendwie kopieren und zwischen der Firewall rein. Dass ich einen einzelnen Übergangspunkt habe und nicht irgendwie, wie es manchmal auch wieder sich unter Glasbären aufstellt, fünf Web- und sonstige Server, die mit einem Interface draußen im Internetsegment hängen und mit einem anderen Interface im Band, dann habe ich einfach mal fünf Wege, wo potenziell was reinkommen kann. Wenn ich einen Punkt habe, dann habe ich einen Weg und habe damit einfach die Anzahl der Dinge, die strikt unter Kontrolle halten, das reduziert hat. Deswegen habe ich irgendwie meistens keine parallelen Wege. Ja, das heißt, der ganze Verkehr zwischen diesen verschiedenen Trust-Zones geht über die Firewall und wird dort kontrolliert und wird dort geblockt und gefiltert. Firewalls haben keine Wunderkräfte. Das ist der Punkt, dass ich einfach das öftere bei Kunden sehe, oh ja, Firewall, ich weiß nicht, was 500.000 Schienen, eine Million Schienen, so mit Implementation und so, und dann kommst du eine Woche später hin und sind solche Löcher eingekonfiguriert. Ne? Weil das muss jetzt gehen und ich weiß nicht was. Unser X-Server muss auf den Y-Server mit diesem wahnsinnigen Protokoll zugreifen und da haben wir nicht alles gewusst, aber da kann man jetzt nicht wo dran, weil es ist schon in Produktion, da brauche ich kein Firewall. Weil eine Firewall ist, schlicht und einfach nur so wirksam eher Konfigurationen, der wäre durchaus, desto mehr Möglichkeiten gibt es einfach durchzugreifen. Und das ist auch der Punkt, wenn ich jetzt so wie mir eine Anleitung habe, ich habe eine Firewall-Maschine, die hängt auf der einen Seite auf der Schandleitung, auf der anderen Seite hängt zum LAN. Ja, da gibt es halt IP-Chains mit Masquerade und 3W3A. Drinnen im LAN steht der Webserver. Das sollte dort eigentlich nicht stehen, da steht aus historischen Gründen, falls man irgendwie am Netzwerkdaten mangelt und an Maschinen. Das heißt, es natürlich auch mit einer Firewall, die ist der Port 80 auf diesem Webserver von außen freigegeben. Das muss ja sein, weil sonst hat die Welt nichts von meinen großartigen Webseiten. In dem Moment hilft mir die Firewall bei Angriffen, die auf den Webserver gehen, oder also auf die Webserver sollte auf den Apache oder auf die Scripts, die dort laufen, ganz genau überhaupt nichts mehr. Und ja, wenn man mal dort ein IES stehen hätte, Gott bewahre, dann hätte man davor weiter gestartet. Weil das ist ein bewusst gelassenes Türen in der Firewall, wo das Waffen reinkommen. Und ja, damit kommen die Sachen rein. Vielleicht aber kurz in der Frage in der Runde, ist das vom Niveau her okay für einfach Vorwissen? Oder müssen wir noch eine Runde auf, ich weiß nicht was, TCP-Ports und dergleichen korrigieren? Nicht. Gut. Ja. Ich habe das letztes Jahr bei einem Kunden geschafft, der wollte Security-Check von irgendeiner Business-to-Business-Applikation, der ist auch programmieren lassen. Hat irgendwie gemeint, aber das muss leise sein, weil das war irgendwie die zuständige Fachabteilung und da gibt es dann auf der anderen Seite die Netzwerkabteilung, die mögen sie nicht und da gibt es dann Stress, wenn ich irgendwie zu heftig herumscanne und in den Firewall auffalle, denke ich mir, na gut, nicht? Schaue die IP-Adresse an, denke ich, ich mache einen Name-Lookup, sehe ich, der heißt www.irgendwas, wo dieser Webserver drauf, nicht? Schaue mal hin mit meinem Browser, sehe ich, da gibt es irgendwelche Java-Applets, denke mir, okay, nicht? Schaue doch meine Java-Applets an. Haben wir das ein bisschen angeschaut, habe mir eingelesen in Cobra und der gleichen seltsamen Thematiken, habe das Java-Ding dekompiliert, bin draufgekommen, das mit der Authentisierung, das haben wir ziemlich schlau gemacht, nämlich so, dass du Username und Passwort im Cloudflare an den Server schickst und der sagt dann ja oder nein und das Applet auf dem Client meint dann, indem man ein Nein hat, und wenn er Nein gesagt hat, dann kommt wieder das Username und Passwort raus und sonst geht es weiter. Na gut, Abfrage außer, Java-Applet wieder zusammenkompilieren. Anreißen, siehe da, also irgendwas eingeben und drin. Irgendwann werde ich von einer Geschäftsführung zitiert und dem einen erst der Kunde beschwert sich, wird dann nichts. Nicht? Ich meine, der Kunde wollte, dass wir leise sind, sage ich nicht. Nicht? Ich habe dort am letzten Tag, wie das System, ich habe dann irgendwie Funktionen gefunden über diese Cobra-Interface, wo sie gesagt haben, die User-Liste mit Klartext-Passwörtern das auslesen können. Das heißt, das Ding war komplett offen. Ohne einen einzigen Log-Eintrag in der Firewall, zumindest ohne einen einzigen auffälligen Log-Eintrag in der Firewall. Also das ist schon sehr stark zu bedenken. Was ich in einer Firewall durchlasse, das wird bei den meisten nicht mehr weiter kontrolliert von jemandem, was ja sehr schwierig ist, wenn es nicht fast nicht unter ist.
Dann kommen wir im Detail später dazu.
Bei Firewalls gibt es zwei prinzipielle Typen, Application Layer Firewalls und Packet Filter. Application Layer Firewalls ist mal als erstes, arbeiten auf dem Transport oder Application Layer. Das heißt ziemlich weit oben, das geht in einen quasi Proxy-Prozess rein, connect auf die Firewall, das geht in einen Proxy-Prozess rein. Im simpelsten Fall nimmt der die Bytes von der Unconnection. Also macht er diese Connection auf das eigentliche Ziel, nimmt die Bytes von der An, schaut auf die andere und zurückfährt. Das ist der simple Fall, das sind sogenannte Plugs für Protokolle, die weiter nicht unterstützt werden. Du hast aber üblicherweise auch, ich weiß nicht, das für HTTP, hast halt einen ausgewachsenen Proxy, vielleicht nicht so komplex wie ein Script, aber doch, der halt HTTP versteht. Für Tenants hast du irgendwas, wo du mal ein Internet, dann wieder mal User ein Passwort, dass du in der Firewall authentisiert bist oder auch nicht. Und dann steht dort irgendwie Host und die gibt es eine IP-Adresse oder Hostname ein, wohin er weiter connecten soll. Und du hast meistens einen Access-Control-Mechanismus dahinter. Das heißt, diese wirklich applikationsprotokollspezifischen Proxys sind normalerweise auch in der Lage, eben wirklich das Applikationsprotokoll zu verstehen. Das heißt, es hat ja vor kurzem ist aufgekommen, ein Buffer-Overflow und Telnet-Demons auf, ich weiß nicht was, auf der ganzen BSD-Schiene, Solaris, Linux, BSDI, im Prinzip alle, was offenbar alle irgendwo von der gleichen Codebase ausgegangen sind. Mit einem guten Telnet Application Layer Proxy, das hat funktioniert mit irgendwelchen Telnet Options und Environment Variablen mit irgendwie enormer Größe. Mit einem guten Telnet Application Layer Proxy hätte man das wohl verhindern können, wenn da einfach ein bisschen über die Faults drin gewesen wären für die Größe dieser Dinge. Nicht? Weil der wirklich das Protokoll kennt und sagt, das kann nicht größer sein als. Nicht? Und wenn es größer ist, dann gerade die Verbindung zu, schreibt er noch Message und Schluss. Jetzt angenommen, ich hätte ein Plug-Gate genommen, also eins, das wirklich nur Bytes hin und her schaufelt, hätte man das wahrscheinlich auch nichts geholfen dagegen. Wogegen auch natürlich generell solche Application-Layer-Geschichten helfen, sind Sachen, die auf der TCP- oder IP-Ebene passieren. Da hat es irgendwie vor Jahren gegeben, diesen Menu. Diesen SMB Out of Band, wo es der TCP Out of Band Buckley in der seltsame, sondern nur ein neues Verbot von der Windows-Maschine geschickt hast. Und der hat sich direkt zerrissen. Die Maschine ist auch gestürzt. Sowas kannst du damit natürlich schon in der anhalten. Wenn es davon ausgeht, dass so ein Plug irgendwie mit Out of Band Messages nichts anfängt, weil du einfach wirklich komplett neu generierte Pakete hast auf der anderen Seite. Das heißt, das ist von dem her schon Isolierung. Gut, wir kommen dann auf, können wir vielleicht noch diskutieren, ich persönlich halte die Risiken solcher Angriffe für nicht so schlimm. Auf der quasi Negativseite gibt es bei den Application Layer Proxies natürlich das Performance-Problem, weil das Buckley und den Kernel, diese Piste geht auf unsere Applikation, wird dort durchpushen, geht wieder oben, das heißt, ihr habt zwei Kontext-Switches dazwischen und viel Daten kopieren und hast viel User-Prozesse. Und wenn ich jetzt, ich weiß nicht, was man mit Zucker erinnere, an Firewall-Toolkit und den HTTP-Proxy, das hat die Maschine schon irgendwie ganz schön bedient, wenn die Leute irgendwie Webserver haben und damals in den Zeiten, die es gemacht hat, dass es im Netz gibt, die von Einstellungen auch parallele Connections ist. Das geht auf die Performance. Nicht? Da muss man sich halt überlegen, was und wie man schützen braucht, was ist ein zusätzlicher Schutz. Wie viele Connection Requests pro Sekunde kommen daher, wo die Daten werden geschaut. Sie sind im Allgemeinen etwas umständlicher zu benutzen, weil ihr jetzt nicht irgendwie sagt, Telnet irgendwo hin, sondern ihr sagt, Telnet Firewall und dort gebe ich dann einen Host das irgendwo hin. Mit FTP genauso, ich brauche FTP auf die Firewall, dann sage ich da bei Usernamen, ich weiß nicht was. Ja, gute Frage, soll ich vielleicht User at Remote Host und gibt dann das Remote Host Passwort dort ein oder ich muss mich dort auch noch authentisieren, dann ist es noch komplizierter. Und was dann von der Situation war, dass mein Kunden sitzt mit einem Application Layer FTP Gateway dort ausgelöst und dann bei dir über dein Application Layer FTP Gateway wieder auf einen internen Host. Dann kann es teilweise recht abenteuerlich werden, diese Strings, die du mal zu unserem Passwort und so mitgibst, auszutesten und dir auszugeben. Nicht? Das ist, was so transparent ist. als Beispiele gibt es auch das klassische Firewall-Toolkit von Keys, Trusted Information Systems, inzwischen zu NRI gehört, wenn ich mich recht erinnere. Das hat ein bisschen eine problematische Lizenz. Man muss es lesen, du darfst es für einen privaten Einsatz schon, für einen kommerziellen Einsatz irgendwie ja oder auch nein. Ja, ist der Klassiker, es gibt von Pedro da Silva den, ich weiß nicht, heißt der Plugger oder Plug-Demon. Ja, und einige andere Sachen. Ja, inzwischen gibt es schon SMTP, der noch plus SMTPD. Inzwischen OpenBSD SMTPD, der ist ziemlich gut. Ja. Der nächste Typ, die Paketfilter, da gibt es wieder, also nein, prinzipiell nehmen die IP-Pakete irgendwo im Kernel, schauen sie die Source and Destination Adressen an, schauen sie die TCP und UDP-Header auf und schauen sie dann die Ports an und vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht die Flags. und entscheiden dann nicht, mit einfachen Filterlisten. Man hat stateless Packet-Filter, primitive Packet-Filter, wirklich Paket für Paket einzeln anschauen, ohne irgendwie zu sagen, das gehört zu dieser Verbindung oder so, das war aber ein Paket, das kommt daher, matchen gegen das Regelwerk ja nein. Zum Beispiel Cisco Access List oder IP-Chains, IPF, ADM, also die 202-Linux-Geschichten, aber wirklich Paket für Paket ohne Zusammenhang dazwischen zu sehen. Das hat natürlich ein paar Nachteile. Für UDP ist ein Schatz, weil UDP ist eh stateless und ich muss im Prinzip jetzt. Haben wir einen Future-Tab? Drunter.
Die Tafel kannst du wählen, ja.
Ah ja. Gut. Das Ding aus dem Star-Office in HTML zu exportieren. Momentan bin ich in einem Stadium, wo man den Typo-Seite ein GIF macht, was ich für ziemlich essen halt. Die Versen, die demnächst mal diese Kommentierungsproblematik gelöst habe, auf jeden Fall ins Web stellen. Ich denke, es wird auf der Webseite einen Pointer geben drauf, wo auch immer sie dann zu finden sind. Ja, nein, das geht schon. Ja, gut. Ja. Was wollt ihr jetzt sagen genau? Stateless Packet Filter und UDP. Beliebtes Beispiel, ich habe mein Firewall, da habe ich mein LAN. Und da habe ich irgendwie die böse weite Welt. Gut, was will ich machen? Ein schönes Beispiel, ich will DNS-Queries ausschicken. Na gut. Oder noch viel besser, ich habe hinter dieser Firewall, hinter diesem Backfilter, habe ich einen Nameserver. Um da gleich ein schönes Phänomen aufzuzeigen. Ich habe da einen Nameserver, ja, der hat da 53 Litten. Das heißt, ich schreibe meine Rules irgendwie, ja, das erste Mal irgendwie per Mit extern. Und da sage ich eben extern, also im Pseudo-Cis-Konnotation, equal 53, also Subpod 53, Nameserver, Pod 53. Das heißt, wenn den ein Nameserver fährt, irgendwie ein älterer Bind, der seine Query mit Subpod 53 aufschickt, an den Destination-Pod 53, dann lasse ich es noch. Da sage ich, es kann aber ein Resolver sein, dem seine Query-Pakete kommen normalerweise von einem Ephemeral Pod, also größer 1024,
größer
1023.
Ist der
ein Schreibsatz größer? Gut. Das wird aber größer schreiben, den Leser sicher. besser?
Das ist ja verknüpft.
ist nicht gut. So. Das ist das vor. Das ist das. Ha? So, jetzt kommen wir zum nächsten. Das heißt, das ist die erste Geschichte. Ich erlaube einfach von überall her vom Sourceboard 53 auf meinen Webserver auf 53 feststellen. Nur die Pi rein, dann ist es, glaube ich, sogar echt die Konnotation. Und dann sage ich noch, Any Creator 1023 auf meinen Webserver Bot 53. Das heißt für Resolver. Ja, größer 1023. Also aus dem Variable kommt, alles dazwischen nie. Gut, das ist inbound. Jetzt muss ich natürlich die Antworten auch zulassen. Das heißt, ich muss sagen, permit ns equal 53 auf, sagen wir, any, weil es ein MyServer ist und da schickt ja keine blöden Pakete. Das heißt, ich muss die Gegenrichtung explizit spezifizieren. Und das wunderbare einmal. Einer der Herren, der hat einen alten Bein drinnen unter Masquerading und das Masquerading ist ein Sourceboard 53 auf irgendeinem Boot 1023 oder 1024 und das packe ich von meinem Mann an. Das Ganze, also ich habe das in der Wirklichkeit in der Realität muss auf Zeit dauert auszufinden, warum der auch bestimmte Nebenserver nicht so greifen kann von seinem Nebenserver, auch wenn man keine Responses kriegt, obwohl ich es von mir aus gesehen habe. Und das Ganze bringt mir überhaupt keinen Schutz, weil der Angreifer seine Maschine sagt, man hört nicht mehr drauf, um deinen Bein mit bösen Paketen zu beschießen. Schlimmer wird es nämlich, das ist jetzt das Beispiel mit dem Name-Server im Haus. Ja. Wenn ich jetzt sage, ja, ich habe intern meine DNS-Clients, dann sage ich permit intern equal 53, any equal 53, dann sage ich permit intern equal 1023, any equal 53, damit meine internen DNS-Queries ausgeben dürfen, meine ganzen internen Nebenserver auch. Und dann sage ich inbound. Das ist die Outbound-Richtung. Und inbound sage ich dann, ich habe any equal 53 intern equal 53 als Gegenregel zur ersten. Ist das her? Ja. Und dann muss ich natürlich für die zweite einfach sagen, damit any equal greater 1023. Any equal 53 intern größer 1023. Große Freude kommt auf. Damit kann jeder, der in der Lage ist, Pakete, UDP-Pakete mit dem Sourceboard 53 abzuschicken, kann meine ganzen Codes 1024 und aufwärts bedienen. Wo viele, viele lustige RPC-Services laufen, sowohl bei NT wie auch bei Unix. Jo. Und das ist die Geschichte ähnlich, schaut es bei FTP aus, mit den aktiven Connections, mit den Data Connections und so. Da muss ich dort die Bit Connections aufmachen, das heißt, da kann zum Beispiel zu meinem X-Server hin connecten. Das ist also alles ziemlich, ziemlich suboptimal, halt, aus diesen Gründen. Jo.
Aber ja, nächstes Jahr hat es oben gute Bitschrift und das dort ist die wieder nahe aufbauen.
Im Prinzip nur für Person-Transfers, also wenn es irgendwie so eine Ausdauer. Es gibt im Prinzip die Möglichkeit für Queries über TCP, aber ich habe da in der Realität noch nicht gesehen.
Kannst du nicht alle Antworten über die Schicksal zusammen? Kann man nicht alle sagen?
Die ist möglich, ja. Also,
die kann das DCP und UDP. Nur DCP und UDP.
Ja, aber der Großteil der DCP-Verwendung ist für Song-Transfers. Das heißt, der betrifft nicht nur, wenn du Primary oder Secondary Sonnen aufbaust und Song-Transfers rein oder rausbaust. Aber es stimmt, du kannst für Queries, wenn es größer sind, kriegst du das Kick-Dip-Byte, Truncator-Flag gesetzt und dann sollte bei DCP hingehen. Ja. Okay, das heißt, was du das Ganze auf TCP auch noch vorstellst, dann kommst du mit TCP im allerschlimmsten Fall auch noch auf die Fontsgröße 1023 auf deiner internen Maschine. Aber wenn jetzt der interne Name-Server ausgeht, die Client sind direkt, dann hast du da keine Einstellung, sondern nur einen Name-Server. Wenn der in Use-Maschine ist, dann hast du dort immer das Problem von den RPC-Services, die da oben sitzen. Ja, von einem Dix-Server kommen jetzt die Proxys auf 8080, aber 3128 und. Du machst dann einfach ganz gewaltige Löcher auf. Du kannst natürlich hin, kannst irgendwie davor Unlage schreiben, musst du dann von außen auf 3128 denizen und so weiter. Du bist damit bist eigentlich weg von einer Default Deny Policy. Ja. Du tust wieder explizit Services blocken, du sollst einen explizit Services erlauben. Gut, das ist der dumme, das Stateless Packet Filter. Zu den dummen Packet-Filtern, ja genau. Für TCP kennen eigentlich die meisten, außer denen, die beim NT und beim Linux zu bauen integriert sind, die kennen nämlich das nicht, nicht einmal das. Kannst du in TCP auf das aufs Echo oder aufs Sync mit, je nachdem, ich habe beides gesehen, kannst checken. Weil er im Prinzip das einzige Paket der TCP-Connection, das kein Echt gesetzt hat, ist das initiale Sync vom Client zum Server. Und damit kannst du sagen, wann ich jetzt den Verbindungsaufbau bei TCP in einer Richtung erlauben, dann erlaube ich nur in der Richtung Pakete ohne Echt. Bei Cisco ist das das Established Keyword, bei der IP Chains ist es nicht mehr. Okay, ja. Genau, der Checks ist umgekehrt. Aber die Logik ist einfach zu sagen, ja, alles was er Eckpunkt gesetzt hat, gehört zu einer bestehenden Verbindung, das heißt, das was kein Eckpunkt gesetzt hat oder das Südbit gesetzt hat, ein bisschen Unterschied ist, aber trotzdem gehört zu einer Verbindungsaufbau, damit kannst du die Richtung des Verbindungsaufbaus kontrollieren. Allerdings heißt das natürlich, dass ein jedes Paket, das ein Eckbit gesetzt hat, durch kann und ich kann X-Scans machen, wo ich, und da müssen wir jetzt die E-Mail-Dokumentation noch im Detail durchlesen, wo ich im Prinzip dann einfach Pakete hinschicke, wo ein Eck gesetzt ist und kriege, je nachdem, ob der Port hört oder nicht, wie das Betriebssystem ist, glaube ich, kriege ich unterschiedliche Antworten und kann zumindest durch die Firewall durchschauen und sagen, welche Ports sind dahinter oben. Aber ich kann ja Verbindungen daraufhin aufbauen kann, wenn man die Pakete ohne Eck oder mit Sync gedroppt werden hat. Das heißt, da erlaube ich zumindest Scans durch, was natürlich Angreifer irgendwie schon sagen kann, ich weiß nicht was, zahlt sich das überhaupt aus, habe ich Chance weiterzukommen, muss ich schauen, dass ich hochkommt und perfekte Filter oder ist es für einen Hummer hat. Ja. Die Dinger sind natürlich Stellbehälter. Ne? Schaut sich ein Paket an, schaut mal in die Header ein und sagt, ja, nein, geht aber durch Listen durch, first match. Ja. Das ist von der Performance her sicher das Schnellste, aber ziemlich rudimentär und wichtig. Ja, als Beispiel, wie schon gesagt, Cisco Access Listen, die Linux sind nur zwei Geschichten. Und dann kommen wir zum Stateful Packet Filter. Das ist ein Packet-Filter, der versucht, im Zusammenhang zwischen den Paketen zu sehen, das heißt im Prinzip Connections zu definieren. Für TCP, je nachdem wie er implementiert ist, macht das ungefähr so, es kommt was ist denn unser Checkpoint? Was ist im Detail unser Snap-Filter? IP-Tables haben wir mal angeschaut. Das geht so, es kommt das Bucket daher, der sagt, ist ein Sync-Paket, ist ein Verbindungsaufbau, geht durch sein Rulebacks, kriegt die Entscheidung, darf oder darf nicht. Wenn es darf, wird es eingebaut, das heißt State-Table, das heißt im Prinzip mit dem Source-Port, mit der Source-IP-Adresse. Eventuell, aber das weiß nicht, ob es Implementationen gibt, die das machen mit dem TCP-Sequence-Numbers und irgendeinen Timeouts halt, uns jetzt Bucket durchlassen. Wenn jetzt ein Bucket zurückkommt, das Syn-Eck, schaut das zuerst in die State-Table, da hat das Bucket praktisch um, matcht dagegen und sagt, hey, das Match gegen die zu der Verbindung aufgrund der Parameter, der wird nicht schon in der State-Table, was man zurück. Ne? Damit kann ich natürlich Spielchen wie Excans immer spielen, weil ich damit nur mehr Pakete mit Eck durchbringe, die zu in der State-Table der seinen Verbindungen kehren. Gewinne damit also doch schon einiges. Für UDP ist es kurz eine Heuristik, wo es da ein Zeitfenster hat, du schickst du UDP Paket raus, der schaut in der Policy, in seinem Umset, ist das erlaubt. Wenn es erlaubt ist, einer damit in die State-Table und ein Buckel quasi über die Parameter umdreht sind, was also matcht innerhalb von n Sekunden, was es eher mal irgend sowas, daherkommt, dass das tut. Also das heißt, meine DNS-Rules hast du schlicht und einfach nur vermittelt intern auf N=53 und die Rückpakete schreibt das automatisch auf. Das öffnet natürlich, gerade bei UDP, öffnet das natürlich das Risiko, dass ich einen gespuchte Pakete oder mehrere Rückpakete, die echt sind einschickbar, da überhaupt keine Möglichkeit besteht, dass man auf der Paketebene einen Zusammenhang herzustellen. Ihr kennt das natürlich bei DNS zum Beispiel hergehen auf die, wie heißt das Ding, Bühne-ID, da sind da ID drin, auf die Ahnung zum Menschen und so. Das machen meines Wissens die meisten State-to-Packet-Filter nicht. Sind ziemlich schnell, also weit schneller als Application-Layer-Proxies. Und als Beispiele IP-Tables sind zwar Vierer-Kernel, IP-Filter für die BSDs und ich weiß nicht, für was es noch alles gibt. Checkpoint Firewall 1, Cisco Peaks, Cisco Firewall Feature Set, glaube ich auch, aber das kenne ich persönlich nicht. Ja, und noch diverse andere. Lustig jetzt, was das State for Packet Filter dann, wenn es immer darum geht, eine TCP-Verbindung irgendwo hin aufzumachen und auf der Verbindung kommt auch nicht zurück, sondern kann kein FTP. Kann ich auch nicht mehr sehen, was warum FTP krank ist oder soll ich elaborieren? Ja. Der FTP ist im Prinzip so, ich sage FTP-Server, damit baut man Verbindungen auf, dort auf dem FTP, auf dem FTP-Port, auf dem 21er. Wenn ich anfange Daten zu übertragen, gibt es zwei Modi, defaultmäßig wird der Active Mode verwendet. Dort sagt der Client dem Server, dem gibt er das Port-Kommando, da steht drin die IP-Adresse und der Port. Und der Server connectet normalerweise vom Source-Port, TCP Source-Port 20 FTP-Data, auf diesen Port, den der Client angegeben hat. Das heißt, ich mache Verbindung außer auf und er macht einen Zug auf einer. Nicht? Das heißt, ich muss, ja, und dann gibt es den Passive-Mode, dort sagt der Client, glaube ich, Passive und der Server gibt ihm den Port und der Client connectet dann auf diesen Port, den der Server angegeben hat. Und der schickt die Daten. Das heißt, da gehen die Verbindungen beide in die gleiche Richtung auf. Was ja viel einfacher ist, das heißt, wenn ich Application Layer Gateway habe, dann ist das nicht so ein Problem, weil das muss jedes FTP-Protokoll sprechen und muss entsprechend verhalten. Wenn ich einen dummen Packet-Filter habe, dann muss ich für den Active Mode im Prinzip Connections, TCP-Connections von SourcePort 20, von Andy SourcePort 20 auf zumindest Größe 1023 nach innen auf erlauben. Das heißt, wieder ist wurde mit dem UDP, da kann man alle iPods mit den RPC-Servern, mit den UDP-Servern, Proxys und so weiter, kann man jeder beliebige befinden. Das ist ziemlich grauslich. Active Mode ist nicht so schlimm, weil da sage ich halt dann, ich weiß nicht, was im schlimmsten Fall sage ich vermittelt, und den diesen Basic Mode, die Data Connection vom Client aus dem Source Code fahren Sie wahrscheinlich mehr, oder?
Ja, der wird uns da jetzt noch sehr viel entgegen haben.
Das ist nur was vom Peak einfach der Reise auf die Gänge.
Ja gut, dann lasse ich.
Dann lasse ich
iPods auf iPods aufbauend zu, wo ich sage, das Connection Establishment geht nach außen, das ist nicht so spitz. Ne?
Wenn du der Client bist, ja.
Wenn ich der Client bin, wenn ich einen Server drin habe, dann habe ich große Freude. Und wenn es zwei FTP-Server hast, dann ist dann nur so SQL entstehen. Dann hat er große Freude. Gut, das ist total am Rande. Ja. Was heißt das? Was heißt das für ein Stateful Packet Filter? Der Stateful Packet Filter muss jetzt in diese FTP Commando Connection hineinschauen, sie wirklich diese Beifälle da drüber gehen lesen, nicht nur den Paketheader, muss sagen, ein Bot-Kommando, muss sich die Daten aus diesem Bot-Kommando merken und die quasi zusätzlich in sein State Table als erwartete Connection eintragen oder temporär in sein Policy, damit, wenn der Zug einer connectet, der sagt, ja, das gehört zu dem Bot-Kommando, das vorher daherkommen ist, von meinem Client, das muss ich zulassen. Eventuell noch mit Network Address Translation, aber das ist eine kleinere Geschichte.
So sagen. Ja, das ist der Unterschied zwischen dem State Less und dem State Full ist, das macht man im Prinzip bei den IP Change schon bei Masquerade und Port, oder?
Jein.
Jein.
Masquerading. Masquerading irgendwie schon, ja, aber dann musst du natürlich ein State halten. Nicht? Ja. Aber reines IP-Chains an sich ist ein reiner
State-Aspekt.
Ja. Mit Masquerading.
Aber auch Masquerading als reines Port-Fall.
Ja, damit schaut es schon ein bisschen anders aus. Ja. Okay. Gut. Das heißt, damit kriegst du es in den Griff natürlich mit einem gewissen größeren Overhead, was in die Backline einschauen muss. Das ist von der Performance her kein Problem, da wie viele Daten gehen über FTP Commando Connection. So schnell kannst du gar nicht tippen, dass die Firewall nicht eben bringst. Jetzt hat es natürlich gegeben bei Checkpoint, bei der Peaks, sonst auch noch wo, bei anderen Stateful Packet Filter, das Problem, wie war das? Der Out, ich glaube, das war bei beiden, war das Problem, der Out nur immer am Anfang des Paketes schaut. Weil ich davon ausgegangen ist, wenn ich ein Kommando schicke, ist das eigentlich das Paket, das heißt, wenn das erste Byte nicht, wenn dann die ersten vier Bytes nicht rot sind, schaue ich gar nicht weiter. Hat aber an den Anfang jedes Paketes schaut. Also hat nicht geschaut, wie das auf der Kommando Connection im Großen und Ganzen geht. Und damit ist es natürlich möglich, warte mal, ich weiß nicht mehr, was der Trick war, dass der, ich glaube, es hat FTP-Server 23, ist der quasi Externe hat dem internen dazu gebraucht, was zurück zu echoen, auf einer Packet-Boundary, weil irgendwie die Zeiten so lang waren, dass die Firewall dann gemeint hat, das ist ein Port-Befehl, oder das ist ein Port-Befehl drin, oder eigentlich kein Port-Befehl war für den FTP-Server, wo wir dann auf den Backlink schalten, und damit diesen Rückkanal aufzumachen, auf einen Port, den der Angreifer von außen angibt. Das heißt, da werden teilweise, und interessanterweise eben ist das in relativ kurzer Zeit sowohl bei der Peaks wie auch bei der Checkpoint auftaucht, dass die ein sehr ähnliches Problem gehabt haben, da werden teilweise schon grobe Shortcuts wegen der Performance. Nicht? Das heißt, wenn du sagst, diese Art von Angriffen generell, man weiß nicht, was noch kommen wird mit dieser Art von Protokollen, sind ein Problem, dann wirst du wahrscheinlich auf eine gute Application Layer Firewall gehen müssen. Weil du dort natürlich einfach die viel besser ausdrucken kannst als irgendein Kernel Space. Nicht? Ja. Ähnliche Probleme hast du mit diversen anderen Quantenprotokollen, wie, ich weiß nicht, was H223, was sich irgendwie da drin findet, sich gerade der Herr Kollege, was irgendwie auch so irgendwie, ich weiß nicht, was mit der Commando Connection und mehrere Data Connections und Tralitrala, das sind dann Sachen generell, wo du mit einem Stateless Packet Filter, wo du irgendwie solche Löcher reißen. Mit einem Stateful Packet Filter oder einem Application Layer Firewall muss natürlich Code haben, der das Protokoll so weit versteht, dass er zumindest die Teile versteht, wo diese zusätzlichen Connections spezifiziert werden, die halt erlaubt. Wo Wobei es natürlich aufpassen muss, dass der Teil nicht allzu dumm ist, wo ich die Pattern-Matching mache und nur schauen, wo ist der Beginn von einem Kommando und so weiter und so weiter. Das ist dann schnell kompliziert. Mein persönlicher Ansatz ist an jeden, der solche Protokolle designt, irgendwie auszupeitschen. Vielleicht gibt es was. Oracle SQL nicht. Ich meine, das Reddit Mode ist auch sowas. So. Client connected zum Server. Server sagt dir, die connecten mich auf Port 4000, ich weiß nicht was, zurück in den zufällig gewählten Port, da Gott weiß. Ja. Das muss er wirklich nicht checken.
Legato.
Legato. Habe ich Leute mit zum Tun gehabt. ADSM gibt IBM in der White Paper selber zu. ADSM und Firewalls ist nicht so leibend. Gut, aber Amanda ist, glaube ich,
alles anders.
Ist das?
Amanda hat vielleicht den Monat nur 65.000 irgendwas
eingeladen. Ja, aber Amanda, also weil Amanda macht halt einen eigenen Datentransfer mit UDP. Also da fixe Bots.
Man kann das
aber
nicht
mehr machen,
wenn man es. Ist ja. Du kannst es für RSA und wahrscheinlich noch für SSH einladen. Das ist schon ein bisschen besser.
Ja. Ja, aber es gibt noch einige Dinge, die da relativ komplex werden. Und das passiert in der Praxis uns doch immer wieder, dass die Leute meinen, und ich habe jetzt Produkt XYZ, das sollte man an, umgekehrt, was macht denn das, das macht irgendwas, ich weiß nicht was. Meistens sind es teilweise wirklich Backup-Lösungen oder Streaming-Multimedia-Passwort des Tages, ja. Die irgendwie dann dieses Kreuz und quer durch die Firewalls fertigen wollen. Exchange, ja genau. RPC-Services. RPC-Services funktionieren ja im Prinzip so, du hast in der Art von Directory-Service, Botmapper hast unter Unix, ich weiß nicht, wie es bei diesem seltsamen DC-RPC von MD hast. Du schickst halt den Debugger hin und sagst, ich möchte, dass das RPC-Programm mit der Programmnummer oder Identifikation so und so und der Version so und so haben. Und der schickt den Debugger zurück und sagt, ja, auf diesen Port. Und dann fängst du an, mit dem zu kommunizieren. Ne? Das hat natürlich auch für was auch immer für eine Firewall dazwischen, also wenn du das wirklich drüber zulassen willst oder musst, muss der zumindest diesen Port-Webverkehr verstehen, muss die Gebühren verstehen und mal anschauen, ist diese Programmnummer oder Programmidentifikation was, was ich durchlassen muss, das habe ich gehört auch nicht, und muss dann auf den Reply warten, muss auf den Reply die Ports rauspassen und den dann dynamisch freigeben. Große Freunde mit Exchange, das irgendwie 3, 4, 5, ich weiß nicht, solche Services benutzt. Ja, ist irgendwie nicht so wirklich 5. Ja. Und zumindest für mich noch nicht möglich gewesen, das wirklich ausführliche Dokumentation dazu zu finden. Das ist aber eben kommerzielle Firewalls. Kannst du checkpoint inzwischen? Weil die kündigen seit 2 Jahren Experimental Feature. Große Freude. Und bei der nächsten Exchange was wird es eh wieder nicht gehen. Ja. Das heißt, es ist halt irgendwie, wenn die Leute beim Protokolldesign irgendwie sehr fantasievoll sind, dann wird es ein bisschen schwierig. Mein RPC ist im Prinzip eine nette Sache, aber es gibt halt auch diese Drawbacks. Genauso fährt man gerade ein, was unbedingt da jetzt genau herkehrt, was natürlich ein Problem mit Services, wo das, was du mit der Firewall sagst, das lasse ich durch. In Wirklichkeit ein ganzes Bundle an Services ist. Zwei Beispiele, das SMB-Protokoll von Microsoft, Port 139, wo du auf File-Shares zugreifen kannst, du kannst einfach auf Drucker, du kannst auf die Registry zugreifen, du kannst irgendwelche RPC-Calls drüber machen, das ist Service, du kannst deine User-Listen auslesen, du kannst also die Domain-Trust-Dinger kannst du anschauen. Sagen wir TNG, RPC-Client, das musst du nicht spielen. Und so weiter. Das heißt, du kannst über Namepipe konzeptuell selber drauf fahren. Ja? Das heißt, du hast ein Firewall-Setup, was irgendwie, ja, nochmal ausgreifen, also später darauf zu kommen, DMZs. Du hast ein Firewall-Setup mit zwei DMZs, da steht der Webserver, da steht der SQL-Server und irgendwer meint, wir fahren jetzt Namepipes. Das heißt, du musst den Port 139 aufmachen, du kannst immer verhindern, dass der dort ein Passwort zu erraten versucht oder aus dem System Passwort oder File-Shares zu greifen versucht. Ne? Ähnliches Problem hat man heutzutage inzwischen mit HTTP, weil über HTTP dort und direkt alles handelt. sind wir schon überhaupt die Finalen. Hat er schon gemacht. Das heißt, du weißt eigentlich nicht mehr so genau, was ist denn das, nicht? Was da einer kommt. Ja, die ganze Tunneling-Problematik. Gut. Geht's da weiter? Ja. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, wir machen mal eine Rauchpause.
Wie lang?